Man sagt, der Krieg hätte den Himmel in Stücke gerissen. Nur wenige haben überlebt. Das ist jetzt 30 Jahre her. Seitdem bin ich unterwegs.
The Book of Eli. Nach der Verfilmung von Alan Moores Graphic Novel From Hell war es einige Zeit still um die Regisseure Orbit und Alan Hutchins geworden. Doch nun melden sie sich mit einem Endzeit-Western zurück. Der heute startende Action- bzw. Science-Fiction-Streifen heißt The Book of Eli und spielt im Amerika des Jahres 2044. 30 Jahre zuvor kam es zu einer durch Krieg ausgelösten nuklearen Katastrophe und Amerika ist infolgedessen vollständig verwüstet. Seitdem streift der Hauptprotagonist Eli durch das Land, in dem es nur noch wenige Tiere und Pflanzen gibt. Er trägt ein mysteriöses Buch bei sich, das Hoffnung für den Wiederaufbau der Zivilisation geben soll, aber auch zur Manipulation der wenigen überlebenden Menschen dienen kann. Genau zu diesem Zweck sucht es der Bösewicht des Films Carnegie, der mit seinen Jungs zum größten Gegner von Eli wird.
Unsere einzige Hoffnung liegt in meinen Händen. Manche würden alles tun, um es zu bekommen. Ich werde alles tun, um es zu beschützen.
Tiefgründige philosophische Dimensionen braucht man bei The Book of Eli sicherlich nicht zu erwarten. Und auch die Story klingt mittlerweile etwas abgedroschen. Aber immerhin ist Denzel Washington in der Hauptrolle und Actionfans werden dem Film sicherlich trotz allen Schwächen etwas abgewinnen können. The Book of Eli läuft heute im Cinemax 2 Uhr nachts und 22.50 Uhr. An Education. 1961. In einem Mittelklassehaushalt in der Londoner Vorstadt wächst die fleißige Schülerin Jenny auf. Ihr größter Wunsch ist es, nach der Schule einen Studienplatz in Oxford zu ergattern und später als Lehrerin ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Für ihren strengen Vater ist eine solide Schulausbildung das Wichtigste. Jennys Cellospiel ist noch das Äußerste an Freizeitbeschäftigung, das er gestattet.
Wenn ich an der Universität bin, lese ich, was ich will und trage schwarz.
Damit stehst du als Rebellin da. Das ist in Oxford nicht gefragt.
Nein, die wollen da keinen, der einen eigenen Kopf hat.
Doch eines Tages lernt Jenny den faszinierenden Mitdreißiger David kennen, der vom ersten Moment an ihre Welt aus den Fugen geraten lässt. Sehr zu ihrer Verwunderung schafft er es, sogar ihre konservativen Eltern von sich zu überzeugen und entführt Jenny in eine ihr bisher unbekannte Welt mit unendlich vielen Möglichkeiten. Eine Welt mit unangepasster Jazzmusik, Nachtclubs, Dinnerpartys, Kunstauktionen und vor allem unangepasster Lebenssicht. Jennys Freundinnen sind begeistert, ihre Schuldirektorin und ihre Englischlehrerin hingegen zutiefst enttäuscht. Schließlich ist Jenny ihre Vorzeigeschülerin, die nun plötzlich ihre offensichtlichen Begabungen und die sichere Chance auf eine bessere Bildung aus dem Fenster zu werfen scheint. Und als der langjährige Traum der Familie, ihrer cleveren Tochter einen Studienplatz in Oxford zu beschaffen, endlich erreicht scheint, wird Jenny von einem komplett anderen Leben auf die Probe gestellt. Zwischen den beiden Polen, Leben für die Schule, Schule des Lebens, schwankt das Mädchen fortan und muss seinen eigenen Weg finden zwischen ernsthafter Pflichtvergessenheit und unbeschwertem Genuss, zwischen Sein und Schein.
Wie weit sind diese lächerlichen Pläne denn? Gibt es schon einen Termin? Ist eine Kirche gewählt?
Wir heiraten nicht in der Kirche. David ist Jude.
Jude? Er ist Jude. Dir ist klar, dass die Juden unseren Herrn ermordet haben.
Und ihnen ist vermutlich klar, dass unser Herr Jude war.
Das hast du sicherlich von ihm. Es tut uns allen sehr leid, was während des Krieges passiert ist. Aber das ist absolut kein Grund für diese Art von bösartiger und verlogener Propaganda. Ich kann jedenfalls erkennen, dass du dringend einen vernünftigen Rat benötigst, als ich geahnt habe. Niemand macht etwas Sinnvolles ohne einen Abschluss.
Niemand macht etwas Sinnvolles mit einem Abschluss. Keine Frau zumindest.
Dann ist meine Tätigkeit nicht sinnvoll oder die von Miss Stubbs oder Mrs. Wilson oder sonst jemandem hier. Denn keine von uns wäre ohne einen Abschluss hier, das leuchtet ihr doch ein. Und ja, ein Studium ist schwer und langweilig.
Langweilig?
Wie bitte?
Studieren ist schwer und langweilig, unterrichten ist schwer und langweilig. Ihren Worten nach soll ich gelangweilt sein und danach gelangweilt und dann wieder gelangweilt, aber dann für den Rest meines Lebens. Dieses ganze dämliche Land ist langweilig. Es gibt kein Leben darin oder Farbe oder Spaß. Gut möglich, dass die Russen jede Sekunde eine Atombombe auf uns schießen, also habe ich die Wahl zwischen einem schweren, langweiligen Leben oder der Heirat mit meinem Juden. Nach Paris und Rom zu reisen, Jazz zu hören und zu lesen und gut zu essen, in guten Restaurants und Spaß zu haben. Es reicht nicht, uns nur etwas beizubringen, Miss Walters. Sie müssen uns auch erklären, wozu Sie es tun.
Es muss ja kein Lehramt sein, nicht? Da wäre noch der Staatsdienst.
Ich will nicht unverschämt sein, Miss Walters. Aber mit dieser Frage sollten Sie sich auseinandersetzen. Man weiß ja nie. Vielleicht will mal jemand wissen, was das alles soll.
Lone Scherfix, mittlerweile 5. Kinofilm, ist eine Geschichte über das Erwachsenwerden einer 16-Jährigen im London der Pre-Swinging 60s. Er spielt in einer Zeit des Übergangs. Anfang der 1960er Jahre ist das bürgerliche Leben in London noch ganz von den puritanischen Moralvorstellungen des Bürgertums geprägt. Gleichzeitig zeichnet sich bereits die freigeistige Gesinnung der in den folgenden Jahren aufkommenden Swinging 60s ab. Dieser Übergang spielt sich in der Figur der Jenny wieder. In gewisser Weise ist die Geschichte ihrer persönlichen Wandlung auch die Geschichte einer gesellschaftlichen Veränderung. Der Film wird einerseits hoch gelobt, andererseits ist schon von verschiedenen Seiten Kritik aufgekommen, die mit der Figur des minderjährigen verführenden David zusammenhängt. Dieser verkörpert nämlich etliche antisemitische Klischees wie die Dekadenz und Charakterlosigkeit, fehlende Moral eines jüdischen Lebemannes, der ein unschuldiges Mädchen verführt. Wer den Film dennoch sehen will, hat heute die Möglichkeit, um 16.40 Uhr und 21.20 Uhr ihn im Kino Harmony zu sehen.
Salmon, also Lachs, wie der Fisch.
Okay, Matrosenmädchen, leinenlos.
Vorname Susi. Bis dann.
Bis dann, Susi.
In meinem Himmel. Der Regisseur Peter Jackson wagt sich nach dem überaus großen Erfolg mit der Verfilmung von Herr der Ringe an eine neue Romanvorlage. Nur ist es diesmal ein Familiendrama, nämlich Alice Sebels In meinem Himmel. Und dieser Roman ist in mancherlei Hinsicht eine noch viel größere Herausforderung als Tolkiens Fantasy-Klassiker. Innere psychologische Prozesse, wie sie Alice Sebold beschreibt, neigen dazu, sich den Bildern und Bewegungen eines Films zu entziehen. Also musste Jackson zwangsläufig das Innere immer wieder nach außen kehren und ein leises, von tiefer Trauer, aber auch unerschütterlicher Hoffnung durchzogenes Drama in einen eher konventionellen Thriller umwandeln. Im Roman geht es um das Mädchen Susie Sermon, die nur 14 Jahre alt wurde.
Ich war 14 Jahre alt, als ich ermordet wurde.
Du bist doch das Sermon-Mädchen, richtig?
Am 6. Dezember 1973.
Wir haben sie nicht gefunden, Mrs. Sermon. Es tut mir sehr leid.
In einer magischen Welt zwischen Himmel und Erde gefangen, beobachtet sie, wie ihre Familie und Freunde mit ihrem gewaltsamen Tod fertig werden und ihr Mörder sein unauffälliges Leben fortsetzen kann. Obwohl Susis Vater den Nachbarn verdächtigt und ihre Schwester schließlich auch Beweise entdeckt, kann der Killer den Cops entkommen. Jahre vergehen, bis die Familie wieder zu sich findet und sich das Schicksal Susis, aber auch das ihres Mörders schließlich erfüllt. Der amerikanisch-britisch-neuseeländische Film, der zwischen Drama und Fantasy verortet werden kann, läuft heute im Cinemax 17 Uhr, 20 und 23 Uhr.
Ich dank, welch Gott es geben mag, dass ich vom Joch halt fern die Seel. Ich bin der Meister meines Los. Ich bin der Captain meiner Seele.
Invictus, unbezwungen. Nelson Mandela gilt neben Martin Luther King und Malcolm X gemeinhin als bedeutendster Vertreter im weltweiten Kampf gegen die Unterdrückung der Schwarzen. Diesem Mann, der 27 Jahre in politischer Gefangenschaft saß und schließlich als Präsident sein Land Südafrika weg von der Apartheid führte, wird nun dank Clint Eastwood ein Biografiedrama gegönnt. Dieses spielt in Südafrika im Jahr 1995.
Heute tritt Präsident Mandela in Pretoria sein Amt an. Unter Berücksichtigung schwarzer Hoffnungen und weißer Ängste.
Den Tag müsst ihr euch merken, Jungs. An diesem Tag ist unser Land vor die Hunde gegangen.
Der gerade zum Präsidenten gewählte Nelson Mandela sieht den Kampf gegen die Nachwehen der Apartheid als sein höchstes Ziel an. Gerade den Sport begreift er als große Chance, das noch immer geteilte Volk zusammenzubringen. So unterstützt er mit allen Mitteln die in Südafrika stattfindende Rugby-WM und die südafrikanische Mannschaft mit ihrem weißen Kapitän François Pienaar. Sein Auftrag? Das Team soll die Weltmeisterschaft gewinnen.
Brüder und Schwestern, das ist der Augenblick für den Aufbau unserer Nation. Alle Weißen feuern Südafrika an. Alle Schwarzen feuern England an. Wie lange noch bis zum World Cup?
Sie sollten sich keine Hoffnungen machen. Wir sind eine verdammte Schande.
Ich bin zum Tee eingeladen.
Bei wem?
Dem Präsidenten.
Sagen Sie, François, wie motivieren wir uns zu wahrer Größe, wenn nichts anderes hilft? Wie motivieren wir alle um uns herum?
Was hat er gewollt?
Wir sollen den World Cup gewinnen.
Die Rugby-Sache ist also eine politische Überlegung?
Sie ist eine menschliche Überlegung.
Invictus läuft heute 15.30 Uhr und 20.50 Uhr im Kino Harmony.
Hört ihr das? Hört auf euer Land! Das ist es! Das ist unser Schicksal!
Ich frage mich, wie sie nach 30 Jahren in einer engen Gefängniszelle bereit sein können, den Menschen zu vergeben, die sie dorthin gebracht haben.
Ich bin der Meister meines Los. Ich bin der Captain meiner Seele.